Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer weiteren neuen Folge von OrkiCool trifft, dem Format hier bei OrkiCool, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade. Und genauso, ihr habt's euch schon gedacht, war es auch diese Woche. Ich durfte ein weiteres Mal einen Menschen begrüßen vor dem Mikrofon, den ich noch niemals in meinem ganzen Leben gesehen, gesprochen oder sonst wie mit dieser Person interagiert habe. Und dementsprechend aufgeregt war ich, zumal sich während der Vorbereitung auf die Folge herausstellte, dass ich Fan der Arbeit dieses Menschen bin. Und jetzt löse ich es auf. Ich habe gesprochen mit Yasmin Habisai-Fikri, aktuell 3D Environment Artist bei dem texanischen Entwicklerteam Airship Syndicate. Sie selbst lebt und arbeitet aber in London. Allein das ist schon wieder so eine Geschichte, die lohnt es, erzählt zu werden. Aber drumherum gibt's natürlich noch eine ganze Menge anderer Kram, über den wir gesprochen haben. Nochmal ganz kurz zurück zu Yasmins Arbeit. Ich bin über Yasmin als Künstlerin gestolpert, nachdem mir über die letzten Monate hinweg immer wieder Menschen gesagt haben, hey, schau dir doch mal ihre Arbeit an, lad sie doch mal ein, coole Person, die coole Geschichten zu erzählen hat. Und dann habe ich das immer auf meine Liste aufgenommen, ne? Die ewige goldene Liste der möglichen Gäste von OrkiCool trifft. Und jetzt war es soweit, dass ich wieder quasi, wie sagt man dann, Zeit hatte, Slots im Kalender. Merkt ihr was? Die Gamescom steht vor der Tür. Ich habe das Wort Zeit ersetzt durch Slots. Es ist alles völlig wirr geworden. Jedenfalls, die Zeit war reif. Ich habe gemerkt, jetzt ist wieder Zeit vorauszuplanen und mal zu schauen, wen ich als nächstes so in den kommenden Wochen einladen möchte. Und dann stieß ich wieder auf Yasmins Namen und dachte mir, okay, noch nie von ihr gehört. Tatsächlich leider, wie ich feststellen musste im Nachhinein. Schaue ich mir doch mal an, was sie so macht. Und wir werden in dem Gespräch auch noch das genauer thematisieren, aber direkt vorneweg. Die Arbeit von Yasmin zeichnet etwas aus, was ich persönlich ganz toll finde. Und deswegen beschreibe ich mich auch wirklich als Fan ihrer Arbeit. Das mache ich nicht leichtfertig, sondern nachdem ich viele Bilder mir angeguckt habe. Und zwar, Yasmin hat diese wunderbare Fähigkeit, selbst in die dystopischsten, postapokalyptischsten Motive einen Hauch von Schönheit zu bringen, wobei Hauch eigentlich zu schwach ist, einen starken Klecks von Schönheit in Form von Pastellfarben, idyllischen Pflanzenranken, anderen Szenen, die eigentlich die so traurigen und schlimmen und verwahrlosten Szenen ihrer Bilder so wunderschön aufhübschen. Aber auch selbst wenn sie mal nicht die Dystopie als Vorlage ihrer Arbeit nimmt, zeichnet sie so tolle Landschaften und so freundliche Umwelten, in denen man sich einfach gerne aufhalten möchte. Und das ist eine so positive Arbeit, die sie da leistet, mit so einem freundlichen Ausdruck und einer freundlichen Note, wenn man sich die anschaut, dass ich mir dachte, so, ich freue mich ganz doll und bin im Vorfeld eigentlich schon wahnsinnig aufgeregt, mit ihr zu sprechen. Stellte sich heraus, Yasmin ist nicht nur eine talentierte Künstlerin, sondern ist auch noch wahnsinnig sympathisch und so verging die Stunde wie im Flug. Ist eine Floskel normalerweise, wenn es Menschen sagen, aber in diesem Fall stimmt das mal wieder total. Die Stunde ging sehr schnell rum und ich konnte gar nicht alles fragen, was ich fragen wollte, machte aber nichts. Das, was ich fragen konnte, hat seinen Raum gefunden und wie schon angedeutet, die Reise, die wir da durch Yasmins Leben angetreten sind, war eine, wie sagt man denn, wendungsreiche, eine weitläufige, beide Worte sind richtig. Eigentlich wollte ich sie auch ansprechen auf ihren Podcast unter anderem. All Inclusive heißt der. Das ist ein Podcast, den sie gemeinsam mit einer Freundin macht, der allerdings, und das erfahre ich direkt zu Beginn unseres Gesprächs, ist momentan gar nicht so aktiv. Ich möchte aber trotzdem einen Shoutout für diesen Podcast hier platzieren, weil das, was ich mir mittlerweile angehört habe, ist ganz toll und selbst wenn er pausiert, vielleicht kommt er wieder zurück. Also All Inclusive Podcast ist auch verlinkt in der Folgenbeschreibung. So, was gibt's noch für mich zu sagen? Ich weiß es nicht, draußen sind es 34 Grad, ich bin schon wieder am ohnmächtig werden und bevor es soweit ist, wünsche ich euch ganz viel Spaß mit diesem Gespräch zwischen mir und Yasmin Habisai-Fikri. Da Theater gearbeitet? Ist dir das vertraut?
Ja, ich hatte nämlich eine Zeit lang auch einen kleinen Podcast mit einer Freundin geführt und da haben wir auch Zencast benutzt. Das sah ein bisschen anders aus in der Zeit. Vielleicht seitdem gab es ein Update.
Oh, da ist viel passiert tatsächlich. Da ist viel passiert. Aber sag mal, der Podcast, da muss ich direkt nachfragen. Das ist aber nicht der All-Inclusive-Podcast.
Doch, doch, das ist der, genau.
Ach, den gibt es gar nicht mehr.
Ja, wir waren beide sehr beschäftigt mit Arbeit und Leben und allem Möglichen.
Ach,
deshalb kamen
Zeit.
Wir jetzt gar nicht mehr zu. Wir wollten erstmal vielleicht sogar ein paar Folgen, glaube ich, dieses Jahr machen, aber ja, hat einfach nicht mehr geklappt. War einfach
ach,
zu viel los.
Zeit. Weil ich habe den in meiner Vorbereitung entdeckt und dachte mir, ach toll, da freue ich mich direkt quasi vorbereitet alles, dann stelle ich fest, okay, der ist pausiert oder wirklich vorbei?
Ich glaube, eher pausiert, aber,
ja,
aber weil noch kein Datum irgendwie jetzt, wo wir es nochmal aufnehmen wollen, weil ja einfach gerade zu viel um die Ohren ist.
Ja, du hast ja erzählt, ne, mit dem Umzug und so weiter. Ist denn jetzt alles okay? Sitzt du denn jetzt irgendwie halbwegs dort, wo du sein möchtest, oder ist alles noch so ein bisschen in der Luft hängend?
Also ich habe erstmal, sage ich mal, eine Wohnung für 2 Monate.
Top.
Und das Ding ist, ich bin jetzt seit Ende März in London und ich würde auch sehr gerne langfristig hier bleiben.
Ja.
Aber wegen Brexit ist es halt mit dem Visum nicht so einfach.
Scheiße.
Und da ich ja mit einer amerikanischen Firma arbeite, bin ich dann sozusagen, also kann ich dann nicht einfach so ein Visum, um in England zu arbeiten, zu kriegen. Deshalb muss ich eine andere Wege finden.
Ja.
Es gibt halt ein Visum, das ist für, das heißt Exceptional Talent. Das waren irgendwie Leute, die sehr gut sind in dem, was sie machen oder irgendwie ja, gerade irgendwie Anfang ihrer Karriere und sowas, dass die dann ein Visum kriegen und dann in England 5 Jahre bleiben können, ohne dass man jetzt für eine Firma arbeiten muss innerhalb England. Ja, es ist nicht so einfach, aber ich wollte es zumindest versuchen, falls es klappt, wäre das halt cool.
Du, toi, toi, toi. Wie lange, wenn ich fragen darf, lebst du jetzt schon in London?
Seit Ende März.
Ach, okay. Ich hatte nämlich gedacht, vielleicht gab es vorher noch mal eine Phase, in der du auch schon mal dort gelebt hast. Aber das ist jetzt tatsächlich das erste Mal.
Also in London, ja, aber ich habe schon mal in England gewohnt, aber mehr im Norden von England. Da war ich ja so 2-3 Jahre on-off, bin immer hin und her gereist. Und das war direkt nach der Schule, also das hat sehr viel für mein Englisch getan, was ganz gut war. ich wollte auch eigentlich erstmal studieren, aber dann hatte ich auch mich an Unis beworben und so und wurde auch angenommen, aber dann mit Brexit war mir das dann irgendwie, das ist dann doch zu unsicher und dann, ja, auch die ganzen Uni-Kosten hier sind einfach viel zu hoch im Vergleich zu Deutschland, wo es einfach vom Staat finanziert ist. Da sag ich mir so, nee, komm, das lohnt sich nicht.
Okay, und jetzt hast du es geschafft. Jetzt sitze ich hier und dachte bis zu deinem letzten Satz, ich habe es verstanden. Und jetzt bin ich aber wieder vollkommen verwirrt. Pass auf, also ich versuche nochmal zusammenzufassen. Also du wohnst, hast in England, im Norden Englands gelebt. So, da bin ich voll mitgekommen. Dann kam der Brexit und du sagtest, ach du liebe Zeit, aus gutem Grund, das ist mir hier alles zu schwierig, ich gehe hier weg. So.
Ja.
Und jetzt aber bist du ja wieder in London und jetzt sitze ich hier auf dem Kopf gestellt und frage mich, wie passt das denn jetzt zusammen eigentlich?
Ja, also das Ding ist, ich wollte immer schon gerne außerhalb Deutschland leben und ich war auch eine Zeit lang in Montreal für mein Internship, was sehr cool war und das hatte mir auch sehr gut gefallen, aber ich wollte auch sogar dahin langfristig dann hinziehen, aber es war mir dann ein bisschen doch zu weit weg von meiner Familie und meinen Freunden hier in Europa. Und viele, die ich kenne, sind halt nach London gezogen, weil die Spieleindustrie hier sehr groß ist und sehr viel zu bieten hat. Und nachdem ich England verlassen hatte, war ich irgendwie so ein bisschen fertig mit England. Dachte mir so, nee, komm, ich muss jetzt nicht da nochmal hin in Bezug auf Leben. Aber dann, als ich mitbekommen habe, wie cool London ist und wie man viel man hier so unternehmen kann und erleben kann und auch im kreativen Bereich, dachte ich mir, komm, ich gib's nochmal eine Chance und gehe erstmal für 6 Monate hin, weil das kann man machen, legal.
Sehr gut, ja, sehr gut. Jetzt habe ich hier gerade mit fliegender Hand eine London-Stadtkarte geöffnet und um Gottes Willen jetzt nicht die Adresse von dir natürlich sagen, aber kannst du so ganz grob, weil ich war schon das ein oder andere Mal zumindest so beruflich oder auch im Urlaub in London und habe so einen, also ein Minimalgefühl für die Stadt, nicht wirklich, aber so ein bisschen. Und jetzt wäre ich mal todesneugierig, kannst du so ganz grob verraten, in welcher Ecke es dich verschlagen hat? Also es reichen auch, weiß ich nicht, benachbarte U-Bahn-Stationen, Himmelsrichtung, Districts, was du möchtest.
Also ich war erstmal 4 Monate in Islington, das ist in der Nähe von King's Cross. Das war sehr, sehr schön. Ich liebe die Ecke dort. Also da gibt's, es ist so eine gute Mischung aus ganz viele so Modestudenten, die da zur Uni gehen und Touristen, aber auch Leute, die da einfach so wohnen. Ist sehr alternativ und offen. Es gibt einen kleinen Kanal dort, wo dann Leute am Wasser sitzen, ein Buchladen, der in einem Boot ist und es ist total süß dort. Und dann, weil ich das nur kurzfristig halt mieten konnte, bin ich dann umgezogen in eine Wohnung, die ich dann jetzt wieder ausgezogen bin, weil die einfach schrecklich war, aber das war in Notting Hill, was an sich eine sehr schöne Ecke ist, aber ja, ich würde jedem empfehlen, dort nicht zu wohnen, weil die Wohnungen sehr alt sind, sehr runtergekommen und überteuert für das, was es ist. Deshalb, ja, das war nicht so toll. Und jetzt im Moment bin ich in Kilburn, das ist auch im Norden von London, in der Nähe von von der Abbey Road von den Beatles, wo der Zebrastreifen ist. Das ist 2 Minuten von meiner Wohnung jetzt. Genau, da bin ich jetzt im Moment und ist auch eine ganz süße Ecke, ist auch sehr gut verbunden mit der Underground. Es gibt ja ganz viele verschiedene Linien und jetzt die jetzige Linie, die ich benutzen kann, ist die Bakerloo Line, die geht auch dann zur Baker Street so. Das ist ganz, ganz schön.
Jetzt habe ich mir, während du all diese drei Stadtteile oder wie auch immer genannt hast, bei Google die Bilder mir angeschaut, um mal einen ganz schnellen Eindruck zu bekommen. Und ich sehe, die sind in sich, vor allem die letztgenannte, sehr unterschiedlich zueinander. Die haben so ein paar verbindende Elemente, sehen so ein bisschen alternativ und malerisch und schön aus. Ich frage mich jetzt aber doch, weil die sind dann doch in sich nochmal so unterschiedlich. Was ist es, was dir an dieser Stadt insgesamt so gut gefällt? Also ich erkenne jetzt nicht den roten Faden unbedingt bei diesen drei Distrikten, deswegen muss ich einfach fragen, was ist es? Warum denkst du im Traum London mein Herz?
Was ich an London toll finde, man findet hier eigentlich alles. Also man kann in eine Ecke gehen, wo so viele Menschen sind, dass man einfach denkt, oh Gott, ich krieg gleich Platzangst. aber man kann auch in Ecken gehen, wo es so wunderschöne Parks gibt, wo einfach nur ein paar Leute auf der Wiese sitzen und zusammen irgendwie Picknick machen. Man kann aber dann auch wieder in wunderschöne Museen gehen. Man kann sich ein Musical angucken jeden Tag, wenn man möchte. Es gibt Comedy-Clubs, wo man, ja, wenn man mal Lust hat, einfach zu lachen, dann kann man dahin gehen oder zu verschiedenen Pubs, wo entweder sehr junge Leute sind oder etwas ältere Leute, die sehr typisch englisch sind. Oder total, sage ich mal, teure Ecken, wo man sich denkt, oh Gott, hier riecht es einfach nur nach Geld überall. Aber dann wieder Ecken, die dann total alternativ sind, so ein bisschen wie in Berlin, wo ganz viel Graffiti ist und sehr alternative Modestile und Leute einfach sich sehr offen präsentieren, kulturell auch einfach ist alles total gemixt. Also man kann wirklich alles in London finden, was ich halt total, das ist sehr unique, finde ich, im Vergleich zu vielen anderen Städten. Zumindest was ich halt in Deutschland so hatte. Ich habe in Köln gewohnt immer schon, ich bin aus Köln. Und Köln ist super, ist auch super divers, ne? Man kann so viel machen, aber es ist schon ganz anders in London. Also London ist gefühlt Köln, aber 10-mal so groß.
Das habe ich auch noch nie gehört. Warst du mal in Berlin?
Ja, ich war auch in Berlin.
Ist das nicht auch was dir gefallen könnte? Ich habe 8 Jahre in Berlin gelebt und wenn ich dir so zuhöre, ich sehe da und höre Parallelen.
Das hatte ich auch schon jetzt öfters gehört von ein paar Freunden, aber Berlin ist auch sehr cool, aber ich finde, Berlin ist so ein bisschen mehr grungy, was halt nichts Schlimmes ist. Also es ist halt an sich, in London gibt es auch solche Ecken, die jetzt so super alternativ sind, aber London hat irgendwie so alles, auch ich glaube, das ist auch die Architektur teilweise. Ich bin total Fanat in alte Architektur.
Ja, endlich sagt's mal jemand. Entschuldige, jetzt springe ich hier rein. Pass auf, Folgendes. Ich habe 8 Jahre in Berlin gewohnt und jetzt bin ich nach Hamburg gezogen im Dezember. Warst du schon mal in Hamburg?
Ja, in Hamburg.
Ich drehe durch. Es ist nämlich absoluter Knaller. Die Hausfassaden hier, jeder Spaziergang hier wird lächerlich lang für mich. Ich komme jedes Mal zu spät, wenn ich irgendwo zu Fuß unterwegs bin, weil diese Stadt diese wunderschönen Hausfassaden hat. Was ist denn hier los? Ja. Ohne Witz, das war auch das Erste, was mir aufgefallen ist, als ich diese drei Distrikte jetzt gegoogelt habe, die du mir genannt hast. Ich sah schöne Hausfassaden und dachte mir, mein Gott, ich glaube, London muss mich mal wieder sehen. Also Entschuldige, ich wollte jetzt gar nicht so rein Blut krätschen, aber das ist ein Thema, das liegt mir nah am Herzen.
Das freut mich zu hören, weil es ist bei mir genau das Gleiche. Weil jedes Mal, wenn ich hier rausgehe, ich gucke mir irgendeine Fassade an, sage mir, oh mein Gott, guck dir mal dieses kleine Detail an oder dieses Stuckteil an der Tür oder die Lampe, der Boden, alles Mögliche. Also hier gibt's wirklich sehr, sehr selten so Altbauten, die in den 60er, 70ern gebaut sind, weil das Gute ist halt in London, während des Krieges wurde nicht viel zerbombt. Deshalb sieht man halt die ganzen viktorianischen Schlösser und Häuser und Fassaden immer noch genauso in dem gleichen Zustand wie damals. Was natürlich positiv und negativ ist. Dadurch ist halt dann sind die Wohnungen sehr veraltet manchmal. Ja. Das ist einfach ein Augenschmaus, wenn man durch die Stadt geht. Also jede Ecke ein hat einfach, ja, es ist einfach wunderschön. Also
ich fühle mich so verstanden. Es ist wirklich ganz toll. Ich freue mich da jetzt schon drüber. Es ist für mich jetzt schon eigentlich das beste Gespräch, das ich heute geführt habe. Ohne Witz. Das ist echt schwierig, da manchmal Leute zu finden, die das nachvollziehen können. Mhm. Ach, das ist schön. Apropos schön. Ich bin natürlich jetzt neugierig. Auch nur wieder, ne, so viel, wie du verraten möchtest. Mhm. Wenn du dich jetzt gerade du bist ja gar nicht bei dir daheim, das weiß ich ja schon. Aber wenn du dir jetzt vorstellst, du bist gerade in einer Londoner Wohnung. Mhm. Wie sieht's da aus? Ist das eine WG? Wohnst du alleine? Sind das hohe Decken? Du bist ja Künstlerin, mal uns mal mit deinen Worten ein Bild in unseren Köpfen.
Also die Ecke ist ziemlich ruhig gelegen, ist eine Wohnecke, aber trotzdem sehr nah an so ein paar kleinen Cafés, ist sehr gemütlich. Das Gebäude an sich ist mit Backsteinen und der Eingang ist auch etwas so auf alt gemacht, sage ich mal, mit so einem kleinen Wappen vorne. Und draußen ist auch ein Teil vom Haus wie ein Fachwerkhaus in Deutschland. Das hat mich ein bisschen daran erinnert. Das ist sehr interessant von der Architektur. Und dann, wenn man reingeht, das ist ein großes Apartmentkomplex, wo in der Mitte auch ein Garten ist, den sich dann alle teilen, mit so kleinen Bänken. Ist sehr gemütlich. Man kann halt dann drauf gucken. Ich weiß nicht, ob es solche Häuser öfters in Deutschland gibt, wo es halt Apartmentkomplexe mit Korridoren, wo dann die ganzen Wohnungstüren dann im Korridor sind.
Boah, das erscheint mir sehr exotisch so aus deutscher Sicht quasi.
Ja, es gibt's glaube ich seltener in Deutschland, aber in England ist das ziemlich populär so für größere Apartmentkomplexe und die Wohnung an sich ist super gemütlich. Es hat relativ hohe Decken, weil das Gebäude auch jetzt nicht das neueste ist. Es ist glaube ich von den, ich glaube auch 1890
oder
1900 vermute ich. Und ist sehr schnuckelig. Ich wohne auch alleine dort, weil dadurch, dass ich dann von zu Hause aus arbeite, ist das meistens ein bisschen einfacher, dass ich dann meine Privatsphäre habe und wenn ich dann mit NDA-Sachen arbeite, dass ich die ganze Zeit in meinem Zimmer dann so eingeschlossen wäre. Und meistens habe ich dann auch meinen Schreibtisch einfach im Wohnzimmer dort, weil das der größte Tisch ist, der dann zur Verfügung steht, der Esstisch. Aber ja, an sich ist die Küche ist eine offene Küche mit Wohnzimmer, ein kleines Schlafzimmer, Bad und ist sehr schnuckelig. Ich kann, gestern, als ich dort eingezogen bin, hat eine gute Freundin von mir meinen ganzen Koffer gebracht, weil sie die verstaut hatte bei sich. Toll. Und da meinte auch ihr Freund direkt, oh, der Esstisch ist ja super zum Brettspiele spielen, dann können wir ganz viele Boardgame Nights haben.
Ach toll.
Deshalb, es ist sehr gemütlich und wohnlich, was mich freut. Also ich fühle mich da jetzt schon sehr wohl und freue mich, dass ich dann jetzt die nächsten 2 Monate dann dort bleiben kann.
Ja, und hoffentlich noch länger dann. Also vielleicht nicht dann in der Wohnung, ne? Aber insgesamt in dieser Stadt, das klingt ja alles wirklich ganz schön. Wie ist das denn? Auch das muss ich jetzt einfach fragen aus Interesse, weil da habe ich null Ahnung. Ich höre nur die schlimmen Geschichten, die nämlich sagen, London, verdammt teure Stadt, die Mieten, ach du liebe Zeit. Ist das was dir irgendwie im Kopf herumspukt oder bist du jetzt für dich in einer Situation, wo du sagst, okay, das brennt schon auf dem Geldbeutel, aber es geht schon?
Es geht. Man kann wirklich was Gutes finden, was nicht zu weit weg ist und trotzdem gut angebunden ist. Natürlich muss man mental, glaube ich, oder im Kopf aufgeben, die Idee, dass man jetzt mitten im Zentrum lebt. Das habe ich auch vielen Freunden erklären müssen, als sie mich besucht haben, dass London ist halt sehr gut verbunden und man muss nicht, jetzt sage ich mal, in der Ecke von Buckingham Palace leben, um London erleben zu können. Ja. Deshalb muss man einfach sich entscheiden, ob man im Westen, im Norden, im Süden leben möchte und dann kann man meistens maximal innerhalb von, weiß ich nicht, 30 Minuten dann mitten in der Innenstadt wieder sein. Ja. Deshalb kann man wirklich was finden, was man sich auch leisten kann, ohne dass man dann bankrott geht. aber ja, es ist halt teuer, aber ich würde sagen, es ist auf dem gleichen Level wie Berlin oder wie jede Großstadt jetzt in Europa im Moment, was halt schon nervig ist. Besonders höre ich das auch von Freunden, dass das einfach schwierig ist, manchmal auch was zu finden. Wenn man auch was teilen möchte mit Mitbewohnern, ist auch manchmal sehr schwierig. Dann müssen sich teilweise Leute mit 5, 6 Leuten irgendwie eine Wohnung teilen. Aber das ist, glaube ich, so die Realität in vielen Großstädten. Das höre ich auch von Freunden in Köln sogar. Deshalb ist leider das Leben heutzutage.
Das heißt, der Geldbeutel ist strapaziert, aber es ist noch was da, was für mich die etwas bemühte Brücke ist, dir eine kleine Empfehlung in London an die Hand zu geben. Vielleicht kennst du die aber auch schon. Aber das muss ich noch ganz kurz loswerden, bevor wir in andere Themenrichtungen laufen. Aber das ist mir auch nochmal ganz wichtig. Und zwar, wahrscheinlich kennst du es schon, aber ich sage es trotzdem. Nein, ich baue es dramatisch auf. Und zwar, wenn du bei Bakerloo Station, ich habe extra nachgeguckt jetzt, wie du da hinfahren müsstest, wenn du da einsteigst und dann fährst bis, oh Gott, Paddington und bei Paddington umsteigst auf die Elizabeth Line und mit ihr fährst bis Tottenham Court Road.
Okay.
Hast du es vor Augen?
Ja, ja.
Oh mein Gott, du hast es vor Augen, das ist ja aufregend. Ja. Okay, dann bist du nämlich in Soho und vor allem fast beim Forbidden Planet angekommen. Kennst du das?
Ja, oh mein Gott, ich liebe Forbidden Planet.
Sehr
jedes Mal, wenn ich dran vorbeigehe, muss ich mich irgendwie stoppen, nicht reinzugehen und irgendwie 5 Graphic Novels zu kaufen.
Also ganz toll, für die Leute da draußen, das ist ein, oh Gott, das letzte Mal jetzt auch schon eine Weile her, aber ein, auf jeden Fall, es gibt ein Erdgeschoss und einen Riesenkeller. Ein Sanktum, ein Tempel für alle Menschen, die sich interessieren für Fantasy, Literatur, aber auch Brettspiele, Sci-Fi, Romane, all das und jenes. Und da herrscht also nicht nur eine reiche Auswahl, sondern auch eine wunderbare Atmosphäre. Und das Ganze kann man auch noch verbinden, wenn man richtig Bock und die richtigen Schuhe anhat, mit dem Besuch im British Museum. Das ist nämlich auch nur ein paar Straßen weiter von dort entfernt.
Genau, ja, beides ist top. Also ich bin ein großer Fan sowohl von Forbidden Planet als auch dem British Museum.
Mein Gott. Oh, Entschuldigung, nein, oh Gott, ich wollte dich ja nicht unterbrechen.
Ach so, nee, ich wollte nur sagen, mit dem British Museum habe ich jedoch so eine bisschen ambivalente Beziehung jedes Mal, wenn wir da hingehen, weil fast alles ja geklaut ist von anderen Ländern und eine Statue besonders ist dort sehr kontrovers, ist die von den Osterinseln.
Ja.
Und jedes Mal, wenn wir da hingehen und dann die Statue da ist und auch das kleine Schildchen, wo drauf steht, ja, die sind gerade in den Gesprächen mit den Osterinseln, dass sie die Figur zurückgeben, aber diese Gespräche sind jetzt schon seit 2019 im Laufen. Es ist mal sehr interessant, dass einfach sehr viele Besucher, die stehen da und debattieren darüber, wie unfair es einfach ist, dass diese Statue einfach immer noch in England ist.
Ja.
Das ist leider, ja. Ich bin ein zweischneidiges Messer dort.
Ich bin da komplett bei dir. Ich habe selber Archäologie studiert. Das heißt, mit diesem Thema wurde ich immer wieder konfrontiert. Und ich war, als ich zum ersten Mal im British Museum war, das war wahrscheinlich einer der schönsten Tage in meinem Leben, weil das ist, ne, das Museum, man hat schon so viel davon gehört, dann ist man da auch wirklich und mein Gott, was da alles ausgestellt ist, du fällst ja vom Stuhl und dann genau wie du beschrieben hast, dann läufst du da so durch und du hast einfach den besten Tag deines Lebens und du weißt, nebenan ist ja auch noch Forbidden Planet, was soll noch schief gehen? Und dann sage ich dir, was schief geht, nämlich in deinen Kopf kriecht langsam der Gedanke, all das hier ist Kolonialdiebesgut im Grunde.
Genau.
Und dann denkst du so, das ist jetzt schon schwierig. Und dann so aus Sicht der Wissenschaft, dann fängt man an noch so, oder zumindest habe ich das dann getan, dann überlegt man so, okay, hier sind die ganzen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, wenn das hier vor Ort ist, dann gibt's auch eine Infrastruktur, mit der das irgendwie erforscht und ausgestellt werden kann. Andererseits, es sind ja auch Kulturgüter und die ganzen Länder können ja auch dort vor Ort ihre eigenen Strukturen aufbauen. Man ist dann so zerrissen in sich, aber vielleicht können wir trotzdem festhalten, für sich genommen, allein architektonisch, das Museum, eine Bombe.
Ja.
Unglaublich. Wahnsinn.
Ja. Es ist wirklich der Hammer, wenn man da reingeht. Das ist jedes. Und auch der Gift-Shop ist echt super. Mit den ganzen Büchern und Ressourcen, die man dort kaufen kann. Das ist echt super.
Jetzt wirst du dich erinnern, vor ein paar Minuten bin ich dir völlig begeistert ins Wort gefallen, weil du hattest ein Wort gesagt, das für mich eine perfekte Brücke zu einem anderen Punkt war. Deswegen, ich ruder da jetzt einfach nochmal da zurück. Und zwar hattest du vor ein paar Sekunden das Wort Fan gesagt. Und das ist für mich jetzt ideal, weil ohne Witz, ich habe mir deine Arbeit angeguckt und ich bin Fan. Ich finde ganz toll, ohne Witz. Also ich sage das ganz ehrlich, ich finde wahnsinnig toll, was du machst, was ich entdecken konnte bei deiner Portfolio-Seite und so weiter und so fort. Völlig beeindruckt von dem Talent, das du mit dir rumschleppst. Und jetzt frage ich einfach mal ganz offen, eine riesengroße Frage und du kannst in jede Richtung laufen, die du möchtest. Warum machst du diesen Job, den du heute machst? Warum das? Ist das so ein Ding, weiß ich nicht, du bist mit 5 Jahren ins Wohnzimmer deiner Eltern gelaufen, ein goldenes Sonnenlicht strahlt durchs Fenster auf deine Stirn und du wusstest, so, jetzt, ich werde einfach mal mega geile Künstlerin, oder war das irgendwie alles ganz anders?
Also, vielleicht weniger dramatisiert so, aber ich muss sagen, dass ich schon immer sehr interessiert an Kunst war. Ich habe immer gemalt und meine Mama hat das auch immer sehr unterstützt, weil sie selber auch sehr gut malen konnte. Und ja, dadurch, dass sie Architektin ist, war ich mal so ein bisschen beeinflusst, einfach so für ihre Liebe auch für Gebäude und alles Mögliche, was mit Architektur zu tun hat. Aber als ich groß geworden bin, habe ich halt immer gedacht, okay, Kunst ist eher so hobbymäßig, ne, aber so jobmäßig war ich dann eher interessiert in Geschichte oder vielleicht sogar ein bisschen Jura eine Zeit lang, hatte ich auch nachgedacht, oder Sprachen, aber halt nichts Kunstbezogenes. War es für mich immer nicht, ja, es war immer sehr surreal für mich, wie das überhaupt funktioniert, besonders als ich immer Pixar-Filme geguckt habe, das hat mich sehr inspiriert, aber ich habe das nicht verstanden, wie das überhaupt gemacht wird, dass echte Menschen das irgendwie produzieren. Was ist das? Ist das irgendwie dunkle Magie oder irgendwie? Sehr gut. Das war immer sehr, ja, nicht sehr durchsichtig für mich, wie das überhaupt möglich ist. Deshalb kann ich nicht sagen, dass ich von Anfang an wusste, okay, ich werde jetzt irgendwie Künstler oder Digital Artist oder irgendwas in der Richtung, weil das halt für mich irgendwie gar nicht auf dem Schirm war. Und auch in der Schule wird das ja auch gar nicht thematisiert, dass man in die Richtung gehen kann oder so. Deshalb kam das sehr, sehr viel später. Nach der Schule wusste ich nicht so genau, was ich machen will. Dachte vielleicht, okay, ich kann Sprachen studieren, weil ich schon 3 Sprachen fließend spreche. Und
welche, wenn ich fragen darf?
Englisch, Deutsch und Persisch. Und Französisch kann ich auch, aber es ist ein bisschen jetzt eingerostet. aber dachte mir, okay, vielleicht ist das ganz cool, kann ich Dolmetscherin werden oder Übersetzerin. Aber mit der Zeit habe ich immer gemerkt, dass ich immer wieder zur Kunst zurückgehe. In meiner Freizeit habe ich immer noch ganz viel Kunst gemacht, aber nichts in Bezug auf Games, also eher so Kalligrafie, Wasserfarben, in die Richtung. Und Games aber habe ich immer gespielt. Also ich habe immer Spiele gespielt auf meinem DS, auf der PlayStation, am PC. Also ich war sehr, sehr früh auch meinem PC, sage ich mal, vorgestellt worden durch meine Mutter und war immer auch sehr sie war auch mal sehr unterstützend, dass ich immer viele Spiele am PC spiele, weil sie meint, es ist halt wichtig, dass ich ja einfach mit dem PC auch umgehen kann und so. Das fand ich halt immer ganz cool. Aber dann halt mit der Zeit habe ich dann realisiert, okay, ich wäre irgendwie doch schon cool, Richtung Kunst was machen zu können. Und dann habe ich mich erstmal für Illustrationenkurse beworben, für Grafikdesign, aber das hat dann irgendwie auch nicht so gepasst. Das war nicht wirklich das Gelbe vom Ei, was ich mir so vorgestellt hatte. Und dann dachte ich irgendwann so, okay, aber Spiele wäre halt irgendwie auch cool. Wie macht man, wie funktioniert das überhaupt? Ne? Wer macht die ganzen Grafiken, wer entscheidet irgendwie jetzt, dass der Baum dort steht oder wie das Haus aussieht? Und sogar als ich jünger war, mal, wenn ich zum Beispiel Animal Crossing gespielt habe, bin ich mal rumgelaufen, habe mir alles so total genau angeguckt, wie die Objekte aussehen und sowas, und war immer sehr viel mehr interessiert in die Umgebung als jetzt die Charaktere in einem Spiel oder auch im Film oder in Animationsserien generell. Also für mich war immer Umgebung wichtiger als die Menschen der Umgebung. Und ja, dann ist das so organisch so passiert, dass ich dann endlich angefangen habe, ein bisschen zu recherchieren und dachte mir so, okay, komm, wie kann man überhaupt sowas machen? Und dann bin ich auf Blender gestoßen, auf YouTube-Videos, habe mir dann ganz viel YouTube reingezogen, wie man Blender lernen kann, und habe dann über die Jahre hinweg, das hat dann so Ende 2016, Anfang 2017 angefangen, habe ich dann allein angefangen, ja, 3D zu lernen. 3D hat mir am besten gefallen, weil man einfach die Objekte von allen Richtungen sich angucken kann. Und das irgendwie viel mehr so immersive ist für mich im Vergleich als mit 2D. Und 2D hatte ich halt immer so ein bisschen mehr auch Probleme mit, dass ich dachte, okay, das ist irgendwie ein bisschen nicht so meins. Also es macht mir zwar Spaß, aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie total eine Passion dafür empfinde. Und sobald ich 3D angefangen hatte, dachte ich mir so, wow, das hat echt Klick gemacht. Natürlich ist es total schwer, aber es ist total bereichernd und irgendwie rewarding, wenn ich irgendwas gemacht habe, mir das irgendwie von 360 Grad so von allen Richtungen mir angucken kann.
Ja,
das war direkt davon fasziniert.
Da muss ich mal ganz kurz einhaken, weil das ist ganz spannend. Ich sehe da vor meinem inneren Auge einen möglichen Scheideweg in deinem Leben, wenn es so in Richtung des Momentes geht, als du festgestellt hast, oh, du hast ein Auge für Landschaften in Spielen, für die Gestaltung von Welten, von Levelarealen, wie auch immer. Und das ist was zum Beispiel, das, wie sagt man, resoniert ganz besonders mit mir, weil ich bin ja jetzt heute, um Gottes Willen, kein Künstler, aber halt Journalist und ein Teil meiner Arbeit dreht sich ganz viel um also so Spaziergangformate, in denen ich in Text oder in Podcastform mit Gästen und mit Kollegen und Kolleginnen durch Spielwelten laufe und mich ausschließlich konzentriere auf das Design der Umwelt. Also von der Architektur bis zur Landschaft, genau. Und das ist ja im Grunde das, was du machst. Ja. Und da fragte ich mich jetzt so beim Zuhören, gab es jemals in deinem Leben einen Moment oder die Möglichkeit, das Potenzial, das du auch hättest abbiegen können in die Spielekritik? Also warst du zum Beispiel ein Mädchen, das Spielezeitschriften gelesen hat und gab es diese Möglichkeit auch oder war immer klar, es wird in diese Kunstrichtung laufen?
Also ich habe ehrlich gesagt davon nicht viel am Hut gehabt mit Weiterspiele analysieren, außer dass ich halt selber immer gespielt habe. Also ich habe auch sogar kaum irgendwelche News gelesen. Ich wusste gar nicht, was E3 ist. Ja. Ich ging zur Gamescom schon seitdem ich 12, 13 war.
Wow.
Weil ich einfach halt zum Beispiel die ganzen Nintendo-Spiele spielen wollte oder die Sims Extensions oder alles Mögliche, was irgendwie gerade rauskam. Also eher Nintendo, Wii oder ein paar PC-Spiele, aber so jetzt gar nicht die typischen Spiele, die irgendwie fast jeder gespielt hat. Ich habe zum Beispiel nie Pokémon gespielt. Das schockiert immer sehr viele.
Also ich versuche jetzt gerade besonders zu sein und mich nicht schockiert zu zeigen, aber ich kenne dich jetzt 26 Minuten lang, aber ich habe jetzt schon das Gefühl, ich glaube, das wird dir richtig gut gefallen. Ich glaube bis heute. Ich glaube, dass da könntest du immer noch voll gut reinkommen. Ich will dir nichts, aufdrängen, aber ich hänge das nur mal hier so auf.
Dann merke ich mir das, ja. Das ist in einer großen Liste von Freunden, die mir immer wenn ein neues Pokémon-Spiel rauskommt, sagen sie mir so, komm, das wird dir super gefallen.
Ja, ohne Witz, ja.
Nee, aber ich bin halt zur Gamescom gegangen. Das war halt mein einziger Weg, sage ich mal, so ein bisschen in Bezug auf Spiele. Aber da hatte ich auch manchmal so komische Erfahrungen, dass ich dann immer dachte, okay, wow, ich glaube nicht, dass so die Welt an sich, die mit Spielen zu tun hat, irgendwie meine ist, weil ich immer, ich habe so kleine Anekdoten, zum Beispiel wollte ich World of Tanks spielen, da war ich 13, da stand ich mit Freunden an und generell so, was ich anziehe, ist immer sehr pastellfarben und ich habe auch damals schon so Make-up gemocht und so und ich habe mich damit angestellt und dann waren wir dran nach 40 Minuten anstehen und der Mitarbeiter, der dort für den Stand gearbeitet hat, hat mich einfach nur angeguckt und meinte, nee, es kann nicht sein, dass du dich für das Spiel hier angestellt hast.
Mein Gott.
Und ich so, doch, ich stand hier die ganze Zeit mit meinen Freunden, meine Freunde auch bestätigen das und dann meinte er einfach so, nein, du siehst gar nicht so aus, als würdest du das spielen wollen. Du hast dich bestimmt einfach nur vorgedrängelt.
Mein Gott.
Dann wurde ich aber trotzdem dran gelassen, aber ich durfte dann irgendwie nur 5 Minuten spielen, währenddessen alle anderen irgendwie 20, 30 Minuten da was machen durften und dann wurde ich wirklich dann rausgeschmissen von dem Stand, weil ich anscheinend nicht in dieses demografische, oder dieses, ja, die Zielgruppe nicht gepasst habe anscheinend. Und seitdem war ich dann irgendwie immer wieder so ein bisschen, abgeneigt von der Idee, dachte mir so, okay, anscheinend passe ich irgendwie nicht in diese Welt rein. Und das passierte auch sogar danach, als ich in der Industrie schon drin war, dass Leute mich sehen und dann irgendwie vielleicht nicht erwarten, dass ich das Wissen habe, was ich habe oder das erreicht habe, was ich erreicht habe und immer mich dann ein bisschen so beweisen muss und erklären muss und dann auf einmal realisieren sie dann, okay, cool, ja doch, ich kenne was das und das, was du gemacht hast und dann auf einmal ich dann, ja doch, dann dazugehöre irgendwie. Aber es ist halt ja, das hat mich schon so als Teenager abgeschreckt. Yeah. Und auch wenn man dann die Kurse sich anguckt, da zum Beispiel in England schreiben die auch bei den Games-Kursen, was ich ganz cool fand, wie viele Frauen und wie viele Männer im Kurs sind. Und da war halt wirklich die Statistik bei jeder Spezialisation immer 80% Männer, 20% Frauen. Und das hat mich einfach schon abgeschreckt. Ich dachte, okay, ist das irgendwie, wird das schwierig? Macht das überhaupt Sinn, dann vielleicht reinzugehen oder nicht? Aber irgendwann dachte ich mir so, komm, ich möchte das gerne machen, ich möchte es ausprobieren und ich würde das schon irgendwie überkommen. Das ist halt leider die Realität, aber und zum Glück, toi toi toi, ist bis jetzt alles mal super gegangen. Ich habe nicht so viele schlechte Erfahrungen gehabt, aber deshalb, ja, es ist leider Einfach so.
Hast du denn das Gefühl, dass über die Jahre diese aufgezwungene Notwendigkeit, sich da irgendwie beweisen zu müssen, dass man ernst genommen wird, ist das besser geworden? Jetzt entweder, weil du die Branche, quasi das Land gewechselt hast, oder weil du selber, also du hast ja wahnsinnig beeindruckendes Portfolio, auch wo du schon gearbeitet hast und was du schon gemacht hast. Also auf welche Art ist es besser geworden? Und wenn ja, weil du das Land gewechselt hast, in einer anderen Branche bist, oder weil du selber einfach nochmal so ein großes Portfolio aufgebaut hast?
Also ich glaube, mit der Zeit, dadurch, dass mein Portfolio größer geworden ist und meine Arbeit mehr bekannt wurde, wurde es besser.
Ja.
Ich glaube, dann trauen sich Leute weniger irgendwie komisch zu sein oder zeigen einem mehr Respekt, was aber halt sehr traurig ist.
Total,
das sollte von Anfang an da sein, wenn man auch gerade erst anfängt, wenn man gar kein Wissen hat. Das von Anfang an sollte einfach der Respekt da sein. Jedoch habe ich wirklich das mit der Zeit mitbekommen. Anfangs wurde ich irgendwie belächelt dafür, dass ich Blender benutze. Mhm. Mir wurde sehr oft gesagt, du wirst niemals einen Job damit finden, weil das nicht Industry Standard ist. Maya muss gelernt sein, 3ds Max und das, mit Blender kommst du nirgendwo hin. Aber dann jetzt bin ich bei einer Firma, denen ist es total egal, was ich benutze. Mhm. Ich benutze Blender, es funktioniert. Ich habe Kollegen und Kolleginnen, die jetzt auch Blender lernen wollen. Als ich bei Square Enix war das genauso. Die meinten, komm, wenn du mit Blender gut arbeiten kannst, mach das. Meine ganzen Freelance-Jobs waren mit Blender. Also ich habe bisher noch keine einzige Firma gehabt, die mir sagte, oh Gott, nee, wir nehmen dich jetzt nicht wegen Blender. Jedes Mal ist es einfach, dein Portfolio ist gut, deswegen wollen wir dich haben, nicht wegen der Software. Aber ja, ich hatte zum Beispiel so mit so einer kleinen Sache war schon irgendwie von Anfang an immer, dann musste ich damit irgendwie mal kämpfen.
Knabbert das denn jetzt noch so an dir? Weil du hast ja gerade beschrieben, es ist jetzt besser geworden aus verschiedenen Gründen. Ist das immer noch was du im Hinterkopf mit dir rumträgst? Oder ist es mehr so ein, da blickst du drauf zurück und sagst so, Leute, ich hab's euch gesagt, jetzt stehe ich hier, hab gewonnen.
Eher das Zweite, ja.
Ja,
ich bin
sehr
dann
gut.
Eher so, da ziehe ich sehr viel Kraft raus.
Sehr gut, ja.
Weil andersrum, das anfangs war ich vielleicht mal so, als ich noch etwas jünger war und weniger halt Erfahrung und so, da kann das schon an einem knabbern. Aber ich bin meistens so, wenn irgendwie jemand mir einen Stein in den Weg schmeißt, nehme ich den Stein mit und denke mir, okay, komm, ich baue was damit.
Und schmeiß ihn später zurück.
Genau.
Sehr gut. Sehr gut. Genau. Das Bild finde ich sehr, sehr schön. Das ist wirklich schön. Zumal, dass ja wirklich, also die Szene da an diesem World of Tanks stand, das finde ich, das macht mich schon, also macht vieles mit mir und alles ist negativ davon. Vor allem, ich kann mir vorstellen, wenn ich mich da jetzt hinversetzen würde und einen ähnlichen Moment der Ablehnung erfahren würde, aus welchem Grund und wo auch immer, ich kann mir vorstellen, bei mir würde das so ein Berufswunsch in dem Alter zerschmettern. Da würde ich mir denken, okay, diese Welt, welche auch immer das jetzt gerade ist, die will mich nicht, tschüss, dann war es das wohl nicht für mich und würde dann sehr viel weinen wahrscheinlich und einfach was anderes machen. Kannst du dir rückblickend erklären, warum das bei dir anders lief? War quasi jetzt, also das klingt jetzt wie ein Witz, aber ich meine das ernst, quasi der Gamescom, Nintendo stand dann direkt der dich wieder aufgefangen hat und in die Arme genommen hat, weil du dort dann wieder ganz normal rumhängen konntest? Oder war das schon diese Steinphilosophie, die du hattest, den Stein nimmst du dir mit und wirfst ihn in ein paar Jahren zurück? Warum gingst du weiter auf deinem Weg?
Ich glaube, es ist so eine Mischung aus beiden, weil ich habe realisiert, dass es zum Glück genug Spiele gibt, die das, sage ich mal, catern und unterstützen, was ich auch gerne mag.
Ja.
Und von Anfang an war mir auch klar gewesen, wenn ich irgendwas im Kunstbereich machen möchte, dann ist es sehr stilisiert, farbenfroh und mehr in die Richtung, wie was Nintendo gemacht hat oder Blizzard, weil das mir einfach am meisten liegt. Und sogar das war aber auch schwierig, ein bisschen mich damit durchzusetzen, weil sehr viele Spiele halt auch Richtung Realismus gehen. Zum Glück, ich glaube, heutzutage ist es sehr balanciert. Es gibt so viele stilisierte Projekte, die gerade gemacht werden. Das war vor 5 Jahren nicht so gewesen. Da musste ich halt schon auch damit viel kämpfen, mal Leuten zu erklären, nee, ich möchte keinen Realismus machen, ich möchte stilisierte Arbeiten machen und dann auch immer wieder habe ich dann nicht Backlash, aber halt immer so ein bisschen Gegendruck bekommen. Nee, das wird auch schwierig, dann einen Job zu finden. Oh Gott, ja, jetzt nutzt du Blender und dann willst du auch noch stilisiert machen. Ja, ciao, dann ist wohl nichts für dich. Aber das Ding ist halt, sobald ich dann halt so einen Widerstand mitkriege, motiviert mich das oft vielmals mehr, mich dann einfach weiter durchzusetzen. Weil ich denke mir, nee, komm, jetzt möchte ich es erst recht machen und einfach zeigen, dass ich es dann doch machen kann. Und deshalb jetzt heute sitze ich hier und denke mir so, ja gut, dass ich wirklich auf niemanden gehört habe und einfach das gemacht habe, was mir am besten liegt, weil in der langen Hinsicht, es bringt nicht einfach das zu machen, was andere Leute haben, also ich mag es nicht, wenn jemand mir mein Leben so vorschreiben möchte in der Hinsicht und besonders in Bezug auf Kunst, was ja so persönlich ist und man als Künstler so einen Teil von sich ja auch in die Kunst reinpackt, da kann ich nicht einfach irgendwas machen, nur weil es irgendwie in einer spezifischen Weise von mir erwartet wird. Deshalb, glaube ich sogar damals mit 14, 13 dachte ich mir so, nee, komm, jetzt zeige ich es dir jetzt erst recht und werd dann hier bleiben. Lustigerweise habe ich auch vor ein paar Monaten oder letztes Jahr war das auch eine Anfrage von World of Tanks bekommen für ein Projekt.
Full Circle.
Und dachte ich mir so, okay, cool, irgendwie fühlt sich das jetzt gut an, so nach 10 Jahren kommt jetzt, sage ich mal, das Payback in der Hinsicht, aber okay.
Wenn du so bemessen müsstest, was jetzt eine wahnsinnig schwere Frage ist, aber ich frage trotzdem, wenn du es bemessen müsstest in Prozent, deine jetzige Arbeit, die Motivationsquellen, wie viel ist Liebe zur Kunst und wie viel ist Trotz?
Ich würde sagen, 70-80% ist Liebe zur Kunst.
Ja.
Schon so 30% ist trotz manchmal.
Ja, das ist einfach schon ein Feuerchen. Also.
Ja.
Sehr gut.
Ja, manchmal das motiviert schon. Natürlich es ändert sich immer wieder. Ne? Manchmal ist es wirklich so, dann 99% ist es einfach, ich mache einfach das, was ich gerne machen möchte. Aber besonders als ich etwas, sag ich mal, jünger war und angefangen hatte und immer halt diesen Widerstand mitgekriegt, da dachte ich mir so, nee, komm, ich mache jetzt erst recht alles, was ihr jetzt sagt, das nicht irgendwie gut ist oder irgendwie nicht passend ist oder nicht gefragt ist, ich mach's erst recht. Und aber ich glaube, mit den Jahren ist das dann so ein bisschen weniger geworden, weil ich jetzt mir denke, okay, ich habe jetzt mich so ein bisschen etabliert und mach einfach das, was mir am besten gefällt, was ich von Anfang an aber immer gemacht habe. Ich habe immer so dieses Mantra gehabt, ich mache nicht etwas für andere, ich mache das für mich selber, weil das sonst
das
wird das
gut.
Nicht spaßig.
Nee, das ist gut. Und vor allem, wenn dann irgendwann mal diese externe Motivation oder dieser Anreiz wegfallen sollte, vielleicht auch einfach aus dem Grund, weil alle jetzt zufrieden mit dir sind, dann steht man plötzlich da und denkt sich, ja verdammt, der Ofen ist aus. Jetzt habe ich ja niemanden mehr, der mich antreibt. Verdammt nochmal, deswegen sehr gut.
Genau, ja, ist auch anstrengend nach einer Weile.
Oh Gott, ja, da hast du recht. Ich habe hier gerade deine Portfolio-Seite vor mir und ich wollte es erst selber machen, aber ich denke mir, eigentlich ist es viel treffender, wenn du das machst. Wenn du jetzt den Leuten da draußen mal beschreiben müsstest, weiß ich nicht, der rote Faden deiner Arbeit, stilistisch, was deine Arbeit ausmacht, wenn man durch eine Galerie laufen würde, woran würde man erkennen, das ist dein Bild und nicht das einer anderen Person. Wie würdest du das beschreiben? Wie sieht dein Stil aus?
Ich glaube, in allen meinen Arbeiten kann man sehen, dass ich eine sehr große Liebe zu Farben habe.
Ja.
Besonders sehr starken Farben. Also ich tendiere eher nicht zu was sehr pastelligen, aber was das sehr, wirklich volle Farben, die sehr warm sind, die einladend sind. Also ich will mit jedem meiner Arbeiten immer ein sehr einladendes Bild kreieren, wo Leute wirklich sich wohlfühlen können. Und das Lustige ist, immer wenn ich sogar versuche, ein bisschen davon wegzukommen und vielleicht etwas mehr so Mystery oder etwas, das so ein bisschen so dunkler ist, von der Energie reinzubringen, irgendwie so in meinem Unterbewusstsein geht es dann wieder zurück in diesem, dass es trotzdem einladend aussieht.
Ja.
Ich glaube, das beste Beispiel ist vielleicht meine kleine Bücherei-Szene mit dem Gothic-Fenster.
Old Forgotten Library.
Genau.
Die ist gerade vor mir, einer meiner absoluten Lieblinge deiner Arbeit. Ohne Witz. Ich habe es gerade vor mir, das ist einfach ein Diorama. Es schreit nach, finde ich, Diablo, aber in gut gelaunt. Das ist so, es ist einfach fantastisch.
Oh, das freut mich zu hören. Ja, das ist genau der Vibe, den ich damit irgendwie, glaube ich, rüberbringen wollte, weil ich kann mich daran erinnern, das hatte ich während der Uni-Zeit gemacht und wir hatten als Thema Apokalypse. Und sollten dann mit dem Thema einfach, egal was wir machen möchten, einfach sollte mit diesem Thema was zu tun haben. Mhm. Und mein Professor damals meinte zu mir so, ja, ist doch mal eine gute Challenge für dich, dass du dann irgendwas machst, das so ein bisschen weniger süß und freundlich ist. Und ich so, ja, genau, ja, stimmt, kann ich dann versuchen. Und dann mit der Zeit, also wir hatten, glaube ich, 4 Wochen dafür oder 5 Wochen, habe ich dann immer das Blockout gemacht und dann irgendwie so die Texturen und dann habe dann immer so ein bisschen ein paar Sachen hinzugefügt, mehr Blumen und dann mehr ganzen Bücher und das Glasfenster und dann die Reflexion vom Glasfenster und ein paar Glitzerpartikel. Und als ich das dann vorgestellt hatte, am Ende hat mein Professor mich nur angeguckt, meinte so, ja, man merkt richtig, dass Jasmin das gemacht hat. Und es ist trotzdem, es ist eine Apokalypse, alles ist kaputt, alle Leute sind gestorben, aber trotzdem ist es super einladend, man möchte gerne in dieser Apokalypse wohnen.
Hast du dich jemals gefragt, woher das kommt, diese Tendenz zum einladenden Farbenspiel in deiner Arbeit?
Das habe ich mich manchmal auch gefragt. Ich weiß nicht, ob das generell vielleicht auch meine Einstellung ist. Ja. Das hört sich jetzt sehr, sag ich mal, kitschig an, aber ich tendiere eher dazu, immer sehr beschönigend zu denken, sehr positiv. Ich glaube immer an das Beste in Menschen und denke, dass niemand schlechte Intentionen hat und mich freut es auch immer, wenn ich irgendwie jemandem helfen kann und dem eine Freude bringen kann. Und ich glaube, das ist dann so ein bisschen auch in meiner Arbeit auch, weil ich finde, es ist immer das Schönste, wenn Leute mir sagen, oh, ich habe mir deine Arbeit angeguckt und das hat irgendwie mich einfach total entspannt oder ich habe mir gewünscht, dass ich dorthin reisen kann und das hat mich total gefreut und mir ein total gutes Gefühl vermittelt und das ist einfach so das größte Kompliment für mich, weil das einfach generell auch irgendwie das ist, was ich gerne mache, dass ich irgendwie einen positiven Beitrag leiste in dem Leben von jemand anderem und nicht mehr Dunkelheit hinzufüge zur Welt, weil das im Moment, glaube ich, besonders nicht hilfreich ist.
Ja. Hast du dann wirklich ganz bewusst auch Vorbilder zum Beispiel oder bist du schon längst so tief in deiner eigenen Arbeit, deinem eigenen Stil drin, dass du das gar nicht mehr brauchst? Oder Vorbilder auch gerne im Sinne von, weiß ich nicht, Spiele, Spielwelten, ganz konkrete, die wie Inspirationsquellen für dich sind?
Also ich glaube, einer der größten Inspirationsquellen immer für mich war in Animal Crossing, weil ich das schon seitdem ich 6 war gespielt habe. Das war auch einer der ersten DS-Spiele, die ich hatte. Und ich habe gefühlt, glaube ich, 1000 Stunden in diesem Spiel.
Mein Gott, krass.
Und das, was ich so toll fand, war halt dieses Gefühl, was Animal Crossing einem vermittelt. Das ist halt so eine kleine heile Welt. Man hat Nachbarn, die sich manchmal natürlich mit einem so ein bisschen streiten, aber es sind so sehr oberflächliche Streitigkeiten. Man hat sein kleines Häuschen, man kann es einrichten, keiner beschwert sich irgendwie jetzt, wie man jetzt sein Haus einrichtet. Also man wird auch bewertet, da gibt's nicht so eine ganze Akademie, die das Haus dann bewertet, aber das ist halt nicht irgendwie total beeinflussend für das Experience in dem Spiel. Und einfach diese ganze Liebe zum Detail, das hat mich schon so als Kind total begeistert, wie viel, sag ich mal, Worldbuilding in diesem Spiel drin ist, obwohl nicht viel an Story passiert.
Ja.
Also die Story ist eigentlich sehr nebensächlich, aber man macht die halt selber durch so Make-Believe, also mit sich selber im Kopf. Das ist halt so dieses typische, sehr uralte, sag ich, dieses typische, wie halt Spiele einfach einen, diese Fantasiewelt für einen aufbauen, dass man in der dann einfach dann Teil dieser Welt wird und man wirklich denkt, okay, das ist meine Stadt, das ist mein Haus, das ist meine Insel, das sind meine Freunde dort und so. Das fand ich halt wirklich sehr faszinierend. Das ist euch immer noch, immer wieder, wenn ich irgendwas mache, denke ich mir so, okay, ich möchte schon so ein Gefühl gerne vermitteln. Aber natürlich habe ich auch Sachen gespielt wie Sims, das fand ich auch super, weil es auch so eine Mikrowelt für einen aufbaut. Aber dann auch Sachen wie World of Warcraft, was auch in Bezug auf Fantasy mich sehr inspiriert hat, aber auch Disney- und Pixar-Filme, die waren, glaube ich, auch sehr leitführend für das Storytelling und Worldbuilding, besonders wenn es darum geht, dass es nur ein Film ist, der 1,5 Stunden lang ist. Und das fand ich ja immer sehr faszinierend, wie tief dann die Welten dort entwickelt werden.
Ja.
Und dann durch Spiele kann man das ja dann noch mehr, sag ich mal, expandieren, dass man das ja durchaus, weiß ich nicht, anstatt 1,5 Stunden, 10 Stunden oder 40 Stunden oder tausende von Stunden irgendwie solche Welten erforschen kann. Und ich glaube, das hängt alles so ein bisschen zusammen und dann auch traditionelle Kunst inspiriert mich auch total. Also Van Gogh zum Beispiel, Monet, generell auch Architektur, wie erwähnt, und Animes auch, Ghibli-Filme waren immer sehr präsent bei mir, immer noch. Und ja, es ist halt so ein großes Kuddelmuddel an verschiedenen Dingen, die dann, dann zum Endergebnis führen.
Wie wichtig ist es bei deiner Arbeit jetzt noch, nachdem du jetzt schon so einen eigenen Stil entwickelt hast und genau weißt, was du schön findest und was vielleicht nicht und wie Dinge funktionieren, wie wichtig ist es da noch in die Welt hinaus beziehungsweise in virtuelle Spielwelten hinauszugehen und sich neu inspirieren zu lassen? Also ist dein Fundus im Kopf schon so groß, dass du sagst, so, im Grunde kann ich hier jede Szene remixen und krieg alles irgendwie hin? Oder empfindest du es immer noch als wichtig regelmäßig, weiß ich nicht, Forbidden Planets und schöne Buchcover durchblättern, British Museum und drüber ärgern, was da ausgestellt wird. Also wie wichtig ist das noch?
Es ist total wichtig. Ja. Also man sollte, glaube ich, nie damit aufhören, weil man nie auslernt und immer wieder was Neues, glaube ich, finden kann, das einen bereichert, auch in Bezug auf Kreativität besonders. Weil ich hatte zum Beispiel im letzten Jahr jetzt gemerkt, dass ich manchmal so Tiefpunkte hatte, wo ich einfach gar keine Inspiration hatte und wirklich sehr mich ausgelaugt gefühlt habe. Und sobald ich dann, weiß ich nicht, ins Museum gegangen bin, in die National Gallery zum Beispiel, die auch voller Gemälde sind, da mir irgendwie 5 Stunden was angeguckt hat, danach war ich so motiviert wieder, weil ich dachte mir, wow, das ist so toll, sowas so hautnah zu erleben oder die ganzen Pinselstriche sehen zu können und wirklich in Person sowas, ja, einfach die Atmosphäre zu verspüren oder einfach in die Natur gehen. Ich war letzte Woche im Norden von England mit Freunden wandern und dann haben wir so eine kleine Steinklippe gefunden, die sehr tropisch aussah und es war einfach, das sah gar nicht mehr aus wie England. Das war wunderschön. Toll. Und danach dachte ich mir auch so, wow, das war einfach so unglaublich, sowas in echt zu sehen. Also am liebsten würde ich das jetzt auch in 3D irgendwie nachstellen.
Ja, ja.
Also sobald ich einfach das Gefühl habe, dass meine Kreativität so, ja, dass das Level sehr niedrig wird, merke ich, okay, ich muss jetzt rausgehen und irgendwie mir Inspiration woanders wieder herholen und mich weiter in der Hinsicht auch, ja, bilden einfach.
Ja.
Man kann, und deshalb sage ich immer allen Leuten, man muss, also Spiele spielen ist sehr wichtig, besonders auch, wenn man als ein Game Artist ist, aber man sollte sich auch woanders die Inspiration suchen, weil sonst limitiert man sich selber einfach, finde ich, zu sehr, weil Spiele an sich ja auch nicht nur andere Spiele sich angucken auf der Arbeit, wir gucken uns alle möglichen Referenzen an und die wenigsten davon sind andere Spiele teilweise, besonders wenn es um das Visuelle geht. Deshalb, das ist einfach wirklich ein Muss, finde ich.
Sind das Ratschläge, die du dann selbst letztes Jahr nicht mehr beherzigt hast? Oder, wenn ich fragen darf, natürlich nur, was ist da passiert, dass es da so einen Tief bei dir gab?
Ich glaube, ich habe die selber nicht mehr so richtig befolgt. Dadurch, weil ich während der Uni immer sehr hart drauf gearbeitet hatte, mein Portfolio aufzubauen und halt immer dieser Loop da war. Ne? Ich habe mich inspirieren lassen, habe was gemacht, habe dann meine Kunstsachen gemacht. Es war immer so ein Prozess, der sehr einwandfrei funktioniert hat. Und dann, als ich mit der Uni fertig war und dann meinen ersten richtigen, sag ich mal, Vollzeitjob hatte, der jetzt nicht Freelance war oder Internship war oder so zwischendurch, habe ich dann irgendwie die ganze Energie auf die Arbeit gepackt, was auch gut war. Aber dann mit der Zeit habe ich dann so wirklich dann nur mich auf die Arbeit fokussiert, ohne irgendwie darüber nachzudenken, dass ich immer noch, sage ich, meine kreative Seite und mein Gehirn so mit den Sachen auch füttern muss. Das reicht halt nicht nur, dass ich dann die ganze Zeit mit der Arbeit mich auseinandersetze. Und das kann halt sehr schnell passieren, ohne dass man es selber merkt und auch dann schnell in einen Burnout so reindriften.
Ja, ja.
Und ich glaube auch, dass ich eins hatte und immer noch so ein bisschen damit kämpfe, dass es weggeht komplett.
Ja, ja.
Aber es ist auf jeden Fall besser jetzt dadurch, dass ich halt wirklich darauf jetzt aufmerksam wurde, okay, ich muss mehr auch für meine mentale Gesundheit und meine kreative mentale Gesundheit auch tun, damit die nicht verkümmert nach einer Weile.
Du weißt wahrscheinlich eh schon längst selbst, aber als jemand, der auch schon mal in so einer Situation wie du war, so kurz vor oder vielleicht schon 1,5 Füße im Burnout drin, und das ist jetzt schon ein bisschen länger her, kann ich dir nur noch mal mitgeben, wie gesagt, ich glaube, du weißt das eh schon, aber man kann es ja nicht oft genug können.
Ja.
Was braucht auch tatsächlich, bis man da wieder ganz raus ist? Also wenn du jetzt dann morgen aufwachst und merkst, Mensch, es kratzt immer noch ein bisschen, es ist immer noch ein bisschen zu spüren, mach dir keinen Kopf. Das ist so ein Ding, das braucht einfach eine Weile, bis das wieder aus dem System raus ist. Was es umso wichtiger macht, wie du ja auch gerade betont hast, dass man da vielleicht bestmöglichst gar nicht erst reingerät. Aber was machen wir uns vor? Moderne Arbeitswelt, ne? Es ist nicht so einfach, da nicht hinein zu geraten.
Auf gar keinen Fall. Das passiert halt wirklich manchmal schon automatisch, ohne dass man es merkt. Und ich bin halt sehr dankbar. Meine Arbeit ist sehr gut, ich liebe wirklich meinen Job und auch mein Studio und die sind so unterstützend und wirklich kümmern sich auch um mich. Also da ist wirklich, habe ich sehr viel, bin ich sehr dankbar dafür auch, wie ich da behandelt werde, weil es halt nicht der Norm ist, leider. Das hört man ja auch viel zu oft.
Ja.
Aber trotzdem muss ich halt auch selber dann auch diese Maßnahmen ziehen und ein bisschen Geduld haben, was halt schwierig ist.
Ja.
Aber das, wie du meintest, da muss man nicht so hart mit sich ins Gericht gehen.
Eben, ja. Und dann kann ich vielleicht noch was Positives anschließen, und zwar wieder mal perfektes Stichwort. Mein Gott, als wäre das hier eine Theateraufführung im besten Sinne. Ein Stichwort jagt das nächste. Aber Folgendes, du hast gesagt, deine Arbeit ist sehr gut und ich stimme zu und kann nämlich daran noch mal eine Frage anschließen. Und zwar, ich scrolle hier durch deine Sachen und bin, wie gesagt, es ist mir fast selbst unangenehm, dass ich das die ganze Zeit sage, aber ich find's toll. Und jetzt frage ich mich als jemand so Laie, der selber jetzt nicht künstlerisch versiert leider unterwegs ist, aber halt viel sich das anschaut, denke ich mir, naja, im Grunde ist das ja jetzt 100%. Was soll man hier eigentlich noch besser machen? Wie gesagt, ich schaue über die, also ohne Witz, da schließt dir deine Fragen an, das ist jetzt nicht einfach nur ein Kompliment. Ich schaue hier über die Old Forgotten Library und denke mir, das ist ja, das stimmt ja alles. Das kann ja so in dem Spiel einmal auftauchen und fertig. Da ist es ja wunderschön. Und dann frage ich mich, hat man davor als Künstlerin, wie du ja bist, auch Angst vor dem Moment, wo man merkt oder das Gefühl hat, ich kann jetzt alles, oder gibt's den Moment gar nicht? Also siehst du selbst bei für mich so perfekt aussehenden Dioramen wie dieser Library immer noch Dinge, wo du denkst, boah, also da, das hast du aber nicht so doll gemacht?
Auf jeden Fall. Echt? Also ja. Ich
sag mal was, bei der Library gibt's da irgendwas? Ich hab's gerade vor mir. Gibt's da irgendwas, wo du sagst, boah, also...
Also bei der Library denke ich mir da zum Beispiel bei dem, wie ich die Steine texturiert habe zum Beispiel, aha, oder an sich das Steinmaterial. Ich würde das, glaube ich, heute etwas anders machen, vielleicht mehr Variationen reinbringen, dass das nicht so ebenmäßig aussieht. Ja. Die Sculpts oder die Details an sich finde ich immer noch gut. Auch generell, wie alles zusammenpasst, da finde ich, das ist gut gealtert in der Hinsicht. Ja. Aber ich glaube, das sind einfach so Feinschliffsachen, die ich dann heutzutage entweder schneller machen würde oder halt nicht so viel Zeit drin verbringen würde oder das Texturieren an sich würde ich heutzutage ein bisschen anders machen, was aber wiederum auch bedeutet, dass einfach was gut ist, dass mein Auge halt als trainiert ist und halt sieht, okay, da gibt's halt viel Platz zur Verbesserung. Ja. Das denke ich mir auch bei dem Birdhouse zum Beispiel, da gucke ich mir das auch immer wieder an, denke mir, das ist als Gesamtbild, finde ich es immer noch sehr, sehr schön und ist auch mein Lieblingsstück, was ich gemacht habe. Ja. Aber wieder in Bezug auf Texturen würde ich irgendwie manches sehr viel anders heute machen. Aber es ist trotzdem gut gealtert in der Hinsicht, was ich halt gut finde. Das ist halt, ja, das so in Bezug auf Komposition und Farben, finde ich, habe ich immer noch ein sehr solides Verständnis, und das ist jetzt nicht komplett, dass sich das irgendwie um 180 Grad geändert hat, dass ich sage, das ist jetzt alles total für die Tonne.
Ja, also ich höre heraus, man lernt nie aus in dem Beruf.
Nee, niemals, nein. Man muss wirklich ein Mindset haben, dass immer wieder neue Sachen auf den Markt kommen, neue Programme, neue Workflows, neue Art und Weisen, etwas zu machen, schneller oder besser oder nicht besonders besser, weil es gibt wirklich tausende Arten, wie man eine Sache machen kann. Deshalb gibt es nicht wirklich ein richtig oder falsch, finde ich immer, aber es ist trotzdem gut, immer auf dem Laufenden zu sein und sagen, okay, das kann ich vielleicht meinem ganzen Prozess hinzufügen und das wird die Sache vielleicht vereinfachen oder verbessern oder einfach, ja, das Ergebnis mir geben, was ich schon immer machen wollte, aber es war total schwierig, irgendwie damals das zu machen, und das ist, glaube ich, es ist wirklich das A und O in dem Bereich. Besonders, weil es nicht nur Kunst ist, sondern weil es auch sehr viel mit Technik verbunden ist. Und da die Technik sich jetzt ja tagtäglich verbessert und ändert, da muss man einfach mithalten immer wieder. Was auch stressig ist, aber es ist Teil des Daseins.
Ja, ja. Ich höre dir zu und schaue gerade auf die Uhr und sehe, wir nähern uns schon quasi dem Ende unseres Gesprächs, was wahnsinnig schnell passiert ist.
Oh, wow.
Ich habe tatsächlich eigentlich noch ein paar große Fragen übrig. Eine davon picke ich mir mal noch heraus, weil die wollte ich sowieso die ganze Zeit stellen. Und jetzt haben wir da so ganz organisch diesen Punkt erreicht. Und zwar deine jetzige Arbeit. Du bist jetzt angestellt oder schon seit Mai letzten Jahres bei Airship Syndicate, einem Entwicklerteam, einem Entwicklerstudio, das in Texas sitzt. Und dort bist du 3D Environment Artist, also machst quasi das, was du sehr gut kannst. Jetzt frage ich mich erstmal so ganz grundsätzlich, arbeitest du, oder lass es mich anders formulieren, dass ich dich da jetzt nicht in eine Zwickmühle bringe. Also, was sind denn so, oh Gott, ich krieg's nicht hin. Ich frage jetzt einfach zwickmühlenmäßig und dann musst du da wieder selber rauskommen. Okay. Also,
oh Gott.
Nein, nein. Also ich will eigentlich nur wissen, ich lasse es mich einfach ganz doof sagen. Also auf mich machst du den Eindruck, aber wie gesagt, ich kenne dich ja kaum, aber du machst den Eindruck, dass du eine voll tolle Freelance-Künstlerin bist, die so ganz viele verschiedene Aufträge jongliert und auch eine Herausforderung darin sieht, verschiedene Stile auszuprobieren und dann neue Dinge lernt und so. Und demgegenüber steht jetzt die Tatsache, dass du schon seit einem Jahr festangestellt bist.
Ja.
Und ich bin sehr neugierig zu erfahren, ob du das trotzdem als irgendwie eine Art Bereicherung wahrnimmst, ob das was ist, was dir trotzdem sehr gut tut oder ob das überhaupt bei mir jetzt ein Fehleindruck war, dass ich sage, dir gefällt Freelancing sehr gut.
Also es ist wirklich schon anders als Freelancing, ja. Das muss ich sagen. Das Coole, was ich hier aber finde, ist, dass ich, sag ich mal, die Freiheit habe, von wo ich möchte zu arbeiten, ohne dass ich selber im Office sein muss, was halt sehr wichtig war für mich. Natürlich kann ich das mit Freelance auch gehabt haben, aber hier habe ich halt die Sicherheit, dass ich konstant den Job habe und auch an einem Projekt arbeite. Und ich glaube, was ich beim Freelancing vermisst habe, ist, dass ich ein Projekt habe, was wirklich so meins ist in der Hinsicht. Also, dass ich so sagen kann, okay, ja, ich habe daran so lange gearbeitet und habe da sehr viel Zeit und Arbeit reingesteckt und war jetzt, sage ich mal, nicht nur kurz dabei und habe irgendwie ein paar Assets gemacht.
Ja,
das hat mir halt teilweise beim Freelancing nicht so gut gefallen, dass man so ein bisschen außen vor ist im ganzen Entwicklungsprozess. Aber jetzt kann ich halt wirklich alles sehen, von Design bis was im Bereich auf Programmieren oder Animation passiert oder VFX und Characters. Also man ist einbezogen in alle Hinsichten des Spiels.
Ja, verstehe.
Und da fühle ich mich irgendwie ein bisschen mehr wie ein Game Dev, aber das ist halt, ich weiß nicht, ob das einfach, es heißt nicht, als ich gefreelanced habe, war ich weniger ein Game Dev, aber so kann ich irgendwie sagen, okay, cool, ich habe mit der Firma zusammen und meinen Kollegen irgendwie das kreiert und es war so ein Group Effort und das fühlt sich halt sehr bereichernd an und ich glaube, diese Erfahrung brauchte ich auch, besonders nachdem ich so viel gefreelanced hatte und während der Uni auch meine ganzen eigenen Projekte gemacht hatte. Es ist halt ein ganz anderes Gefühl und auch aus meiner Komfortzone vielleicht ein bisschen raus, dass ich halt einfach länger an diesem einen Projekt bin.
Ja.
Und soweit gefällt es mir sehr, sehr gut. Also deshalb
schön.
Bin ich auch so lange jetzt schon geblieben, über einem Jahr, weil es wirklich passt und mich in vielerlei Hinsicht einfach glücklich macht, was mich auch beruhigt hat, weil es war wirklich schwierig, diese Entscheidung erstmal zu treffen, aber ich bin froh, dass es sich so entwickelt hat.
Ja, sehr schön. Jetzt noch eine Frage in die Zukunft gerichtet, die schließt sich direkt an und ich sage auch extra, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Airship Syndicate, die sich das englische Transkript dieser Folge rausgelassen haben und hier mitlesen, das ist jetzt sehr weit in die Zukunft gefragt, das dauert alles noch ganz, ganz lange. Also, wohin soll es mal gehen? Also, gibt's irgendwas, wo du sagst, jetzt auch gerne mal die Realität und ihre Grenzen beiseite gelassen, wo du richtig Bock drauf hättest? Und auch sowas wie, vielleicht ist es ja auch tatsächlich sowas wie ein persönliches Projekt, eine eigene Plattform. Ich meine, wir befinden uns im Zeitalter des Crowdfundings, Steady, Patreon, man kann eigene Plattformen sich aufbauen. Irgendwas, gibt's da was, was dich total reizt?
Das sind mehrere Dinge. Also zum Beispiel, wenn es ein Spieleprojekt gäbe, was komplett im Tim Burton-Style wäre, wäre ich direkt dabei.
Ja.
Das wäre wirklich ein Traum. Oder etwas, was, es gibt ja zum Beispiel Ni No Kuni, was bei den Leuten gemacht wurde, die an Ghibli-Filmen gearbeitet haben. Es wäre halt wirklich cool, wenn es ein Ghibli-Spiel gäbe, wirklich mit den Stories von Ghibli, jetzt Totoro oder Kiki's Delivery Service, irgendwas davon. Das wäre wirklich auch ein Traum. In der Hinsicht. Einerseits aber auch so große IPs wie Lord of the Rings oder Star Wars. Natürlich, das Ding ist, diese Franchises haben ja schon Spiele, aber die sind alle sehr realistisch. Deshalb hoffe ich, dass vielleicht irgendwann ein Spiel kommt, wo halt mehr Richtung stilisierte Art Styles tendiert wird. Aber vielleicht irgendwann, das wäre ganz cool. Oder für sowas wie an Disney-Film oder Pixar-Film zu arbeiten, aber das ist halt wieder eine ganz andere Ecke, aber ich sehe das halt sehr oft, dass viele in der Branche manchmal so rumwechseln, dass sie mal an Spielen arbeiten oder dann mal in die Filmindustrie ein bisschen gehen und das wäre halt auch ganz interessant, finde ich, das mal auch so auszuprobieren. Aber jetzt abgesehen von so Projekten, wenn ich wirklich mit meiner eigenen Kunst einfach Geld verdienen könnte, das heißt, dass ich einfach meine eigenen Personal Projects mache und dann irgendwie dafür bezahlt werden würde. Das wäre natürlich der Traum, weil dann könnte ich einfach, egal was ich möchte, an Artworks oder an Welten kreieren, die ja, meiner Fantasie entspringen oder mit Concept Artists, deren Arbeit ich sehr mag. Das wäre halt wirklich ein Traum, dass sozusagen die Portfolioarbeit, die ich jetzt in den letzten paar Jahren gemacht habe, sowas dann in einer eigenen Zeit machen zu können, ohne dass ich irgendwie mir Sorgen machen muss, dass ich auch gleichzeitig arbeiten muss.
Ja, und all das von London aus, ne? Wenn ich richtig...
Genau.
Ja, sehr gut.
Das wäre super, natürlich von London oder auch vielleicht anderswo. Ich wollte auch vielleicht mal gerne Japan ausprobieren, aber nur für eine limitierte Zeit. Also ich glaube nicht, dass ich in Japan wohnen könnte langfristig.
Warum?
Ich habe zu viel gehört von Freunden, die dort länger mal gewohnt haben, dass es halt sehr, sehr schön ist. Also natürlich kulturell und das Essen und die Landschaften, also alles Mögliche. Aber halt, um dort langfristig zu leben, besonders wenn man in Europa aufgewachsen ist, die Gesellschaft ist halt sehr anders in Bezug auf Sexismus und wie konservativ es ist. Ich glaube, damit könnte ich halt nicht auf Dauer klarkommen.
Ja, verstehe.
Aber natürlich, ich würde es trotzdem sehr gerne einmal erleben für längere Zeit als nur nicht wie so wie ein Tourist für 2 Wochen. Also vielleicht 3 Monate oder so, das wäre vielleicht ganz nett. Aber ja, London, glaube ich, das wäre dann meine Basis dann für all diese Sachen, die ich davor erwähnt hatte.
Super spannend, wirklich super spannend. Ich auch wenn das jetzt riesengroße Pläne sind, ich drück dir einfach mal dafür die Daumen. Es kann nicht schaden, die beiden Daumen sind heute frei, das heißt, die drücke ich gerne für dich. Und wer weiß, ne?
Danke.
Wer weiß. Also erstmal jetzt viel Glück für London in naher Zukunft. Das wäre ja schon der Knaller.
Super, danke schön.
Ja, sehr gerne. Und ich danke dir natürlich auch für die Stunde, die du mir jetzt geschenkt hast von deinen vielbeschäftigten Arbeitstagen inmitten quasi des Umzugsstresses. Ich auch dafür, ne? Also toi, toi, toi und starke Nerven.
Dankeschön. Nee, ich freue mich total, dass du mich für den Podcast auch eingeladen hast. Deshalb, das war eine sehr, sehr schöne Stunde, die auch sehr schnell vergangen ist.
Das freut mich. Ich freue mich auch, dass du zugesagt hast. Wirklich riesengroßes Dankeschön. Und ich sag einfach mal, wir bleiben in Kontakt. Irgendwann eines Tages werde ich wieder nach London fahren und dann winke ich dir von Forbidden Planet aus zu. Das wäre eine große Freude.
Ja, auf jeden Fall. Sag mir bitte Bescheid, wenn du hier bist.
Das mache ich sehr gerne, wirklich. Gut, dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Wir hören uns und dann bis dann.
Dankeschön, ich wünsche dir auch einen schönen Tag.
Dankeschön, tschüss. So, liebe Leute, das war's. Das war mein Gespräch mit Jasmin, das ich sehr genossen habe. Ich hoffe, ihr auch. Wenn dem so ist, dann fühlt euch herzlichst eingeladen, Orikool mit Sternchen zu bewerfen bei Apple Podcasts, Spotify und Co. Und vor allem auch mal zu überlegen, Orikool finanziell bei Steady zu unterstützen. Denn dann bekommt ihr freigeschaltet einen gigantischen und vor allem tollen Katalog an Podcasts, die bereits erschienen sind und auch noch erscheinen werden und die sich alle darum drehen, einen besonderen und möglichst auch besonders ungewöhnlichen Blick auf Spiele und die Welt der Spiele zu werfen. Mal in Interviews mit Freunden und Freundinnen des Hauses, mal in Retrospektiven von irgendwelchen Spielen, die sich als Klassiker bezeichnen, aber die ich noch nie gespielt habe. Ist immer ein großer Spaß. Jeden Freitag gibt es dann Sonderfolgen für euch. Und dann würde ich einfach mal sagen, ihr geht jetzt in die Folgenbeschreibung und klickt auf den Steady-Link und schmökert mal durch das Angebot. Und ich lege mich auf den kühlen Boden, atme durch den Mund und hoffe, dass bald Winter ist. Tschüss!